Herzlich willkommen zu Was wird, dem Hoffnungspodcast von
mir, Sophie Kor und
Marcel Hopp. Und wir müssen heute leider entschuldigen, Robin Mesarosch, der ist, habt ihr vielleicht mitbekommen, gerade dabei, hoffentlich der nächste Co-Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg zu werden. Und zwar tritt er gerade an mit der Genossin Isabel Kadematuri und wir wünschen ihm natürlich und ihr viel Erfolg, aber deswegen kann er heute leider nicht hier sein. Deswegen sollen wir ganz lieb grüßen, aber wir haben dafür zwei ganz wundervolle Gäste, auf die wir uns sehr, sehr freuen, nämlich Max Teske und Laura Nickel. Und die haben beide gemeinsam nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern sie haben diese Geschichte auch aufgeschrieben, nämlich in Form eines Buchs. Und deswegen sind wir heute hier. Hi.
Hi.
Hallöchen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wer euch vielleicht noch nicht kennt, seid ja bekannt geworden mit einem Thema, was gerade mir als Ossi leider nicht so fremd ist. Und gerade auch, weil ich ja viel mit Jugendpolitik in Sachsen beschäftigt bin, nämlich mit rechtsradikalen Vorfällen an euren Schulen. Wollt ihr uns vielleicht nochmal mit, keine Sorge für alle, wir werden am Ende den hoffnungsvollen Dreh hinbekommen, aber trotzdem ist dieser Podcast auch da, um über ernste Themen zu sprechen. Daher wollt ihr uns vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen in eure Geschichte?
Ja, also ja, wir sind beides Lehrkräfte und das schon seit einigen Jahren. Und wir sind damals zusammen beschäftigt gewesen in Boog im Spreewald. Und dort haben wir 2023 einen Brandbrief veröffentlicht, der die rechtsextremen Zustände an der dortigen Schule thematisiert hat, der aber auch Forderungen gestellt hat. Und ja, wir haben uns damals tatsächlich ganz realistisch gar nicht viel davon erhofft, aber wir sind damit ziemlich in ein Wespennest gestochen. Und die Medialreaktion war krass und auch das, was wir danach in der Schule erlebt haben, war irgendwie noch krasser. Und ja, also wir sind da vertraut gewesen mit rechtsextremen Parolen, mit allem möglichen Schmierereien verfassungsfeindlicher Art. Und wir sind, sag ich mal, seitdem ein ganzes Stück gewachsen. Möchtest du noch ergänzen, Max?
Achso, ja, was heißt ergänzt? Also wir können jetzt quasi die Geschichte von vorne aufrollen.
Ich glaube, das müssen wir auch tatsächlich machen, nämlich für alle, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben. Also die ganze Frage von, was genau ist passiert, warum musstet ihr einen Brandbrief schreiben? Vielleicht, also so kurz wie es geht und gleichzeitig kann man es, glaube ich, gar nicht zu kurz halten, weil es echt ein großes Thema ist. Aber das wäre, glaube ich, für alle, die zum ersten Mal davon hören, ganz gut. Also erzählt ruhig, wir haben Zeit.
Ja, also es war, wie gesagt, im Jahr 2023, als wir diesen Brandbrief damals geschrieben hatten, nachdem wir so ein bisschen hilflos zugesehen haben, was dort eigentlich passiert, was mit demokratisch eingestellten SchülerInnen passierte, was mit dem Kollegium passierte, was sich dort so verändert hat, die Stimmung, die sich verändert hat, gleichzeitig natürlich auch gesellschaftlich enorm verändert hat. Und wir dann irgendwann aufgrund dieser Hilflosigkeit, die wir erlebt hatten, gezwungen waren, diesen Brandbrief zu schreiben, um irgendwie Hilfe von außen zu bekommen, weil wir die Unterstützung seitens des Kollegiums, der Schulleitung einfach nicht bekommen haben, die wir einfach gebraucht hätten, um wirklich sinnvoll pädagogisch arbeiten zu können.
Also man kann sich das wirklich auch als krasse Kulisse irgendwie vorstellen. Also ich bin 2019 an die Schule dort gekommen, war vorher in der Nähe von Berlin in der Schule. Also habe eigentlich, wie soll ich sagen, ich komme zwar ursprünglich auch aus der Region hier im Südbrandenburg, aber ich habe wirklich in meiner eigenen Schulzeit, im Gegensatz zu Max, der ja noch ein paar andere Erfahrungen gemacht hat, und auch danach als Lehrkraft irgendwie im Berliner Raum nie so krass Erfahrungen mit Rechtsextremismus machen müssen und war tatsächlich total schockiert, als ich damals nach Boog kam und gemerkt habe, dass da anderer Wind herrscht. Und das, obwohl die Schule, ich sag mal so, wir reden hier vielleicht von einer Ausländer, also Migrationsanteil von maximal 2% oder sowas. Es ist wirklich super verschwindend gering dort gewesen. Und ich glaube, es ist nach wie vor auch so. Und man hat unglaublich viel Ressentiments gegenüber ausländischen, also Ausländern, gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch gegen Homosexuelle, auch Frauenfeindlichkeit war eine ganz große Sache, Sexismus, total selbstverständlich, ja, also man kann sich vorstellen, es war, also, als ob man selber der Außerirdische oder die Außerirdische gewesen wäre, die da in die Schule gegangen ist.
Also muss halt ganz klar sagen, Laura hat ja das ganz normale Abitur gemacht. Ich habe später dann das Abitur für Arme gemacht, wie es man nennt, das Fachabitur. War von der 7. bis zur 10. Klasse auf einer Realschule gewesen in Spremberg, ja. Und da war es, also wer Spremberg so ein bisschen aus den Medien vielleicht kennt, ist auch eine extrem rechte Hochburg in der Nähe von Cottbus. Und damals habe ich selber als Schüler quasi erlebt, was es heißt, von Neonazis massiv angegangen zu werden, ja. Also soweit, dass meine Eltern damals die Polizei angerufen haben, dass die Polizei da jeden Freitag quasi vor der Schule lang gefahren ist, ja, damit Schüler, die lange Haare hatten, so wie ich zum Beispiel damals, sicher zum Bus gehen konnten, ja. Und als ich dann in Burg wieder angefangen habe, selber als Lehrkraft zu unterrichten, war das für mich wie so ein Déjà-vu, ja. Also ich habe mich wirklich zurückgesetzt wie in meine eigene Schulzeit damals und das war krass zu sehen, dass das einfach immer noch so ist.
Ihr seid ja, ihr hattet ja dann irgendwann die Punkte und ich finde es super zu sagen, wir können es nicht mehr für uns behalten, wir müssen damit raus. Wie waren die Rückmeldungen, die ihr erlebt habt, also negativ, positiv oder vielleicht auch was hättet ihr euch gewünscht damals?
Also die Rückmeldungen waren im Kollegium sehr gespalten. Wir hatten vielleicht so 3, 4 Kolleginnen, die zu uns gestanden haben, die anfangs auch sehr still waren, aber quasi schon so gezeigt haben, hey, das war genau das Richtige, was ihr gemacht habt, ihr habt unsere Unterstützung. Dann gab es einen Teil im Kollegium, die geschwiegen haben und dann gab es den Teil, der offen dagegen angegangen ist und gesagt hat, wir haben hier kein Problem mit rechtsextremen Schülern, ja. Da gab es die Frage danach, was mit den linksextremen Schülern ist an unserer Schule in Burg. Und die linksextremen Schüler, das waren Schüler, die Schlackhosen getragen haben und vielleicht einen Dreadlock im Haar hatten, ja. Und wie jeder zweite Schüler gefühlt, also ne, wenn man so aus dem tiefsten Osten Südbrandenburgs kommt, so stellt man sich dann quasi ein bisschen den Berliner Schüler vor. Ja, und das waren die linksextremen Schüler. So, und außerhalb war es halt, also außerhalb der Schule war das total gemischt, ja. Da gab es Kolleginnen oder Menschen aus der Elternschaft aus dem tiefsten Westen, die uns geschrieben haben, wie mutig sie das finden, wie klasse sie das finden, dass wir das machen und dass sie unsere Unterstützung haben. Aber gleichzeitig gab es auch unglaublich viel Hass, den wir erlebt haben, die Sticker-Aktion in Burg, etc.
Anonyme Elternbriefe.
Die Sticker-Aktion war, dass ihr quasi nach Berlin gehen sollt, dass ihr Burg verlassen sollt, oder? Wenn ich das richtig...
Ja, wir haben jetzt auch, ganz interessant, es gab jetzt erst vor 2 Wochen einen Angriff hier auf einen Mitbegründer unseres Bündnisses, Schule für mehr Demokratie, den Pfarrer Lukas Pejo. Und soweit ich das in einem Artikel von, ich glaube, von der Tageszeitung lesen konnte, war es auch so, dass bei dem die gleichen Sticker im Hausflur geklebt haben, als wir bei uns 3 Jahre zuvor in Burg. Also die waren auch an dem Laternenpfählen, da stand dann drin drunter, verpisst oder pisst euch nach Berlin. Ne? Und unser Foto darüber, da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Ja. Das sagt, dann war dann wirklich auch vom Eingangsschild des Ortes bis hin zur Schule, bis zur Kaufhalle, überall waren diese Sticker. Und ich habe noch damals einen Schüler, der mich angerufen hat, Henrik Bachmann, der auch ein Buch von uns zu Wort kommt, der mich angerufen hat und meinte so, Frau Nickel, Sie hängen hier überall. Ne? Also wirklich in der Wortwahl und dachte mir, okay, alles klar. Also es hatte dann so eine richtig krass neue Dimension erreicht, diese Hetzjagd, möchte ich das nennen.
Und also sofern ihr da oder soweit ihr offen darüber sprechen könnt, wie würdet ihr sagen, wurdet ihr von der Politik unterstützt, also vor allem in Brandenburg? Oder was ist dann daraufhin geschehen, vielleicht auch an der Schule von außen?
Dazu kann ich mich nicht offen äußern, tatsächlich. Darf ich nicht. Na, es ist auch so ein Ding für sich, ne, wenn man darüber nachdenkt. Aber es
ja, erzähl, Max. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, du hattest es, glaube ich, gar nicht bekommen. Ich hatte das bekommen, ein Schreiben von dem Schulamt damals, dass ich den, also ich habe quasi eine Abmahnung bekommen, dass ich den Schulfrieden stören würde. Ich, als derjenige, der halt quasi da Missstände öffentlich gemacht hat, ich würde den Schulfrieden stören. Ich glaube, sowas muss man dann erstmal dankend annehmen und sagen, okay, wenn ich für euch den Schulfrieden störe, dann ist das so. Ich glaube, viele Schüler schütze ich mit dem, was ich tue. Und das, also ich fand so einige Reaktionen ein bisschen fehl am Platze. Ich Ich habe das Gefühl, dass es auch Reaktionen waren, die aus Angst gesteuert sind. Ja, also ja, es war einfach seltsam gewesen. Ja, weil jeder klar demokratisch denkende Mensch kann das ja nicht gut heißen, wenn dort Schüler aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder weil sie Mädchen, Junge oder was auch immer, wie sie sich bezeichnen wollen, diskriminiert werden. Und anstatt da zu sagen, okay, wir unterstützen die Lehrkräfte, wir unterstützen diese Schule, dieses Problem anzugehen, dann auch so stellenweise gegen uns zu schießen, das fand ich schon ziemlich schwierig.
Wie erklärt ihr euch das? Also, dass der Resonanzraum, den ihr ja auch mit adressiert habt mit diesem Brandbrief, sich vor allem sozusagen eigentlich gegen euch wendet und im Grunde genommen ja nicht mehr sich um das Problem dreht, sondern fast schon das Problem, sage ich mal, nicht nur bagatellisiert, sondern ja, es ist ja kein Problem, ihr seid das Problem. Und das sozusagen im Kollegium, das euch gut kennt, aber auch in der Gemeinde. Welche Erklärung habt ihr dafür?
Ich vermute, dass sich mit dem Problem zu beschäftigen würde wahrscheinlich erfordern, dass man erstmal Ressourcen da reinpackt in die ganze Problematik. Ne? Man hat, kann ich nur sagen, okay, das war jetzt ein Vorfall, den wir jetzt mal ganz klar irgendwie angehen wollen, sondern das ist ja eine richtige Struktur dahinter. Ne? Also dieser Ort mit seinem Neonazi-Restaurant, das es damals ja noch gab, wo auch, sag ich mal, Neonazis ganz klar Geld in den Ort reingebracht haben. Da hat man sich geweigert, da hat man sich quergestellt, da hat man quasi das leichtere Übel, nämlich uns zu als Nestbeschmutzer zu verunglimpfen, einfach gewählt. Und Kinder, Eltern, das haben die alle mitgetragen teilweise. Also nicht alle, aber viele. Wir haben ja auch es gab ja auch kurz vor unserem Weggang einen anonymen Elternbrief, der unsere linksgrün versiffte Ideologie angekreidet hat, die wir dann den Kindern unterbreiten würden, der dann auch in den ganzen WhatsApp-Chats da die Runde gemacht hat. Also es war einfacher, uns loszuwerden, als das Problem loszuwerden, kann man sagen.
Ich glaube, das ist auch immer so eine Schwäche von Lehrkräften, selber Fehler einzugestehen. Ich meine, ich habe mit Sicherheit auch lange genug geschwiegen. So habe vielleicht manche Dinge nicht richtig gemacht, die ich heute anders machen würde. Ja, aber ich glaube auch als Lehrkraft muss man immer mal wieder mit sich selber in den Konflikt gehen und schauen, okay, mache ich hier gerade alles richtig oder nicht? Und ich glaube, das fällt vielen Lehrkräften schwer, weil sie unglaublich überladen sind in ihrem Job. Dazu kommen noch einfach da die Wahlergebnisse in Südbrandenburg oder ja generell in Brandenburg fürchterlich tiefblau mittlerweile sind. Und das sickert natürlich auch in die Schule rein. Ja, also natürlich muss man ausgehen, dass auch im Kollegium es eine Menge Leute gibt, die AfD wählen.
Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich angesetzt hätte. Also jetzt sind ja rechte Meinungen unter Jugendlichen, aber generell in der Gesellschaft nichts Neues, gerade im Osten. Ne? Wir warnen ja auch irgendwie seit Beginn von AfD, seit Pegida noch in Dresden, vor dieser Zunahme und diesem eh schon immer dagewesenen Rassismus und verschiedensten Menschenfeindlichkeiten. Habt ihr trotzdem gemerkt, dass es irgendwie rapide zugenommen hat? Also war es aus eurer Sicht so ein schleichender Prozess oder habt ihr gemerkt, ist es in den letzten Jahren doch nochmal schlimmer geworden? Sei es durch die Corona-Pandemie, sei es durch Social Media, durch TikTok, wie wäre auch eure Einschätzung?
So, ich finde, Corona hat unglaublich einen großen Impact gehabt. Also ich muss mal kurz ein bisschen zurückrechnen. Also jetzige 10. Klassen, die waren ja damals zum Beispiel auch so 5., 6. Klasse, ne? Schon in der Zeit, wo die auch sehr empfänglich waren. Und da, wo 2023 war das ja noch ein bisschen näher dran alles. Also ich habe schon gemerkt, auch meine Schüler, die ich dort in der Schule hatte, die haben sich extrem radikalisiert irgendwie. Die sind sehr in ihrem Lockdown gut getan. Die waren super, super isoliert teilweise, haben sich dann wirklich nur noch mit dem Medienkonsum, also mit sozialen Medien beschäftigt, waren dann irgendwo in Telegram unterwegs, in diesen ganzen gruseligen Gruppen teilweise. Die ist ja schon damals, ich sag mal auch, was man gemerkt hat, es hieß ja dann auch bald Verschwörungstheorien en gros mit Corona und ich habe das Gefühl, dass diese Suppe aus Regierungskritik und Theorien, das hat sich dann alles nochmal in die Schulen ergossen, ja, in Form von den Schülern, die das einfach so nachgeredet haben. Und also wie gesagt, die waren super empfänglich auf einmal für all den Mist.
Man muss natürlich auch erwähnen, dass es unglaublich viele Ängste bei den Schülern gibt. Ja, also gerade die Debatte um die Wehrpflicht. Ja, es macht vielen Schülern große Sorgen. Ja, sie fühlen sich nicht ernst genommen. Überall wird das Geld gestrichen in der Bildung, ja, und auf einmal sollen junge Menschen wieder Dienst an der Waffe leisten. Kinder tragen auch die ganzen Ängste mit in die Schule, ja, von den Eltern. Also können sie ihre Jobs behalten, können sie ihre Mieten bezahlen. Wenn wir uns die Spritpreise anschauen, ja, wie sollen die Leute noch zur Arbeit kommen? Ja, das sind alles Ängste, die junge Menschen haben, und da schafft es die AfD zum Beispiel ganz gekonnt, ein Feindbild zu schaffen, ja. Und das merkt man ganz, ganz deutlich in den Gesprächen mit den Schülern. Es ist erstens ganz starker AfD-Sprech und zweitens ist es wenig reflektiert.
Aber würdet ihr sagen, kann Schule bei all diesen Sorgen, die sich da akkumulieren und die auch ziemlich auch berechtigt, sage ich mal, kann Schule das überhaupt sich dem entgegenstellen? Also um das mal zugespitzt zu fragen, weil das natürlich riesengroße Themen sind, auch emotional große Themen. Es geht ja auch um Existenzängste, Zukunftsängste, Perspektivangst. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ne, deswegen kann man nichts machen. Und trotzdem ist so ein bisschen die Frage, was kann Schule in so einem Umfeld überhaupt leisten?
Also ich glaube, dass Schule schon gut auffangen kann. Das ist so der springende Punkt. Wir erleben viele Schüler, die keinen Halt haben. Ja, die völlig haltlos durch die Welt gehen. Die keine Eltern haben, wo sie sich anlehnen können, weil Eltern einfach viel zu beschäftigt sind mit ihren eigenen Themen. Klar können wir mit Schülern bestimmte Sachen besprechen. Ja, wir müssen in Beziehungsarbeit gehen mit den Schülern. Aber ich glaube, um das ganze Grundgerüst und das Ganze drumherum Sicherheit zu schaffen, das muss einfach die Politik schaffen und natürlich auch eine starke demokratische Gesellschaft.
Es ist ja auch einfach, wenn man das wieder mit auf den in die Corona-Pandemie denke und denke daran, dass die Kinder oder die Schüler dort zu Hause waren. Also da merkt man ja ganz klar, das hat denen eben gar nicht gut getan. Und wenn sie jetzt in der Schule sind, dann haben sie zumindest die Möglichkeit, ihre Perspektive auch zu erweitern, allein schon, weil sie ja mit fast verschiedenen Menschen in einem Raum sitzen und sich da jeden Tag mit denen auseinandersetzen müssen. Ja, ganz vereinfacht gesagt, selbst wenn der Lehrer oder die Lehrerin da vorne vielleicht selber, jetzt gehen wir mal vom Schlimmsten aus, total überfordert ist, total überarbeitet ist, gar nicht gerade irgendwie außer ihren eigenen Stoff irgendwie was machen kann mit den Kindern, so erleben die ja trotzdem ein Miteinander. Und ich glaube, dieses Miteinander hilft schon. Schule kann also zumindest, auch wie Max gesagt hat, auffangen, kann zumindest irgendwo im besten Fall in Sicherheit einen Raum bieten, um Kinder dann auch so weit zu unterstützen. Ne?
Aber wir können ja mal darauf zu sprechen kommen, die Ressourcen, die wir eigentlich bräuchten, ja, um überhaupt Schüler auffangen zu können, um überhaupt ein sicherer Ort für junge Menschen sein zu können. Und wenn ich meinen Arbeitsalltag skizziere, ja, dann beginnt er um 7.15 Uhr, bin ich in der Schule in etwa. Ja, da sind die letzten Vorbereitungen für den ersten Schulblock. Ja, dann beginnt der Unterricht. Da muss man erstmal irgendwie auch so ein Stück weit die Themen der Schüler sammeln. Ja, also ich mag es zum Beispiel nicht, 90 Minuten lang meinen Unterricht durchzuprügeln, sondern bin eher der Freund davon, auch mal irgendwie Pausen mit den Schülern zu machen und dann über deren Themen einfach zu sprechen. Ja, weil dafür ist meiner Meinung nach Schule einfach auch da. In diesen ganzen Pausen ist man nur noch am Hin- und Herrennen, um irgendwelche Dinge zu organisieren, ja. Und das zieht sich durch den ganzen Tag. Am Nachmittag haben wir ja auch als Lehrkräfte noch ein Privatleben und abends, wenn dann die Kinder schlafen, irgendwie, dann sitzt man da und bereitet den nächsten Tag nochmal 2-3 Stunden. Ja, und das ist einfach ein Arbeitspensum, den so viele Lehrkräfte einfach haben, dass sie oftmals, und ich erlebe das auch bei mir selber, ich bin nicht immer die Lehrkraft, die mit offenen Armen dasteht und sagt, hey, hier, kommt her. So, ich bei mir ist auch manchmal Oberkante. Und ich glaube, dass Lehrkräfte da einfach unglaublich viel Entlastung brauchen. Das fängt schon alleine damit an, dass wir mehr Personal an den Schulen brauchen. Weiterführend muss man sagen, dass die Zugangsbedingungen für das Studium verbessert werden müssen. Ja, Seiteneinsteiger. Ich meine, ich bin eine billig bezahlte Lehrkraft. Ich bin Seiteneinsteiger. Ich bin eigentlich gelernter Erzieher und mache den gleichen Job wie meine studierten Lehrkräfte, nur für 1.000 Euro weniger im Monat. Ja, und auch ich würde gerne studieren. Ich habe keine viele Kollegen, die das auch gerne tun würden, aber die haben auch Familie. Ja, und da funktioniert das einfach nicht mehr. Wir brauchen viel mehr Schulsozialarbeit an den Schulen. Ja, wir brauchen externe Leute, die sich um den ganzen Verwaltungskram mehr kümmern können. Ja, und also der eigentliche Job am Schüler kommt viel zu kurz in der heutigen Zeit, viel zu kurz.
Danke, jetzt ist nämlich meine Frage auch wieder dazugekommen, nämlich was ihr quasi jenseits von euch als Lehrkräften bräuchtet. Also Schulsozialarbeit, super wichtig, generell multiprofessionelle Teams an den Schulen, ne? Die einen machen mehr Verwaltung, die anderen machen die Pädagogik. Was würdet ihr denn aber sagen? Ich meine, jetzt gucken immer alle auf die Schule und gleichermaßen kann Schule nicht alles lösen. Würdet ihr denn darüber hinaus vielleicht euch wünschen, und da komme ich jetzt natürlich auch mit dem polarisierenden Thema, zum Beispiel Social Media Verbot, härtere Regelungen für junge Leute. Ist das eine Lösung? Ist das auch Teil des Problems vielleicht sogar, weil es noch mehr polarisiert? Was bräuchtet ihr darüber hinaus?
Ich finde ja, das Social Media Verbot tatsächlich, klar, bin ich vielleicht auch ein bisschen radikal, finde ich sinnvoll, aber in gewisser Weise einfach aus dem Grund, damit Kinder quasi erstmal darauf hin, ja, wie soll ich sagen, das Rüstzeug dafür bekommen, Social Media richtig zu nutzen. Also sie sind zu jung, um diese ganzen verschiedenen Videos in ihren Mustern, ihren KI teilweise unterstützten Sachen, Theorien, kruden Sachen, die sie da hören und lesen und wie auch immer damit Bescheid werden, im WhatsApp-Chat davon mitbekommen. Also sie sind einfach zu jung, um das zu erfassen. Sie können das eben nicht reflektieren, differenzieren. Da bräuchte es zum Beispiel auch so Medienbildung, die man da viel, viel mehr fördern müsste. Also man müsste einfach wirklich Lehrkräfte darin schulen. Da sind wir natürlich auch wieder bei so einem Age-Gap, ne? Also viele Lehrkräfte sind einfach auch ziemlich alt schon. Die sind auch natürlich manchmal vielleicht gar nicht mehr so willens, sich dann mit diesen neuen digitalen Medien und so weiter zu befassen. Aber es braucht natürlich einfach die Stärkung darin, dass man das eben auch Kindern beibringt. Und ich glaube, da braucht es noch nicht mal unbedingt die neuesten TikTok oder was auch immer Trends zu wissen. Das ist total Nonsens. Ja, und das wird man auch nie schaffen. Also man wird nie dem letzten Trend hinterher rennen können. Sondern es geht darum, dass man zumindest diese Mechanismen lehrt. So ein Video, was so sehr polarisiert und sehr viele Likes und sowas bekommt, es hat meistens ein gewisses Muster, ne? Das spielt mit Emotionen, ne? Also, dass sie das merken, was überhaupt angesprochen wird mit solchen Videos. Und dass sich das wiederholt, ne? Und dass sie dann in ihrer Algorithmen-Bubble sind und sich jedes, und das kommt das nächste Video, was das genauso wieder bedient. Und ich glaube, also Medienbildung ist ein ganz wichtiges Thema, ne? Neben Demokratiebildung, auch die niedrigschwelligen Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Ich suche zum Beispiel gerade als Schulleitung einen Coach, der uns zum Thema Elterngespräche fortbildet oder überhaupt Kommunikationsstrategien. Ja, also das sind Dinge, die müssten Schulen zur Verfügung stehen. Ja, ich stelle mir vor, wie so eine Schublade, die ich aufmache. Aha, hier habe ich das nehme ich mir raus, das macht Sinn. Das wird gefördert. Da müssen meine Kollegen sich selber noch in die Tasche greifen, um so Input zu bekommen. Also niedrigschwellige Fortbildungsangebote, zugeschnittene Kooperationen einfach, die sich auch regelmäßig dann eben in Schulen einfinden. Ne? Also wir haben ja auch ein Buch, das Thema Projekteritis. Ne? Schulen, die sich dann wieder zu viele Projekte ranholen und sagen, ey, wir haben das Projekt und dann machen wir 2 Tage das schön und das ist alles verpufft total. Ne? Wir müssen es also auch richtig machen. Ja, das sind so alles Dinge, die in Schule durch Politik natürlich gesteuert, aber auch passieren können.
Frage, wie Schule demokratisch bildet, ist ja auch eine Haltungsfrage. Und ich habe jetzt mal in das Brandenburger Schulgesetz geschaut, weil ich wusste das gar nicht, ob ihr eigentlich da auch so eine Zielsetzung drin habt, die so ein bisschen eigentlich das beschreibt. Und ich finde, das kann man schon so sagen. In Paragraph 4, Ziel und Grundsätze der Erziehung und Bildung, steht, also verkürzt im Absatz 1, die Schule trägt als Stätte des Lernens, des Lebens und der Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen bei zur Achtung und Verwirklichung der Werteordnung des Grundgesetzes. Und dann heißt es später in Absatz 4, die Schule wahrt die Freiheit des Gewissens sowie Offenheit und Toleranz gegenüber unterschiedlichen kulturellen, religiösen, weltanschaulichen und politischen Wertvorstellungen, Empfindungen und Überzeugungen. Keine Schülerin und kein Schüler darf einseitig beeinflusst werden. Keine Schülerin und kein Schüler darf wegen der Abstammung, Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der sexuellen Identität, sozialen Herkunft oder Stellung, einer Behinderung, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder aus rassistischen Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden. Einer Benachteiligung von Mädchen und Frauen ist aktiv entgegenzuwirken.
Das war vor der Vorschule, sorry, davor.
Ich würde behaupten, das ist schon länger der Fall. Aber Die Frage, die ich euch da stellen möchte, ist, nehmt ihr da ein Haltungsproblem bei vielen Lehrkräften wahr? Oder wie ist so das Selbstverständnis von vielen, was diese gesetzliche Zielsetzung
angeht? Ich glaube, würdest du das einem Kollegium vorlesen, könnte ich dir fast Brief und Siegel geben, die Hälfte hat das von noch nie was, also die haben sicherlich mal vom Grundgesetz gehört, aber dass es da tatsächlich auch in der im Schulgesetz auch einfach mal verankert ist, das wissen viele gar nicht. Und weil ich ja auch immer sage, eigentlich müssen wir nur das Grundgesetz kennen, weil da stehen ja eigentlich im Grunde als Lehrkräfte, da steht alles drin. Ja, natürlich müssen wir wissen, wie Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen und so weiter, wer die umsetzt, wann die umgesetzt werden und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die kann ich nachlesen. Was ich verinnerlichen muss, ist das Grundgesetz. Und das muss ich tun, wenn ich einen Eid schwöre. Also ich kann keinen Eid schwören und aber noch nie was davon gehört haben oder mich damit noch nie befasst haben inhaltlich. Also ja, das Schulgesetz liest sich toll. Ja, es ist theoretisch eine ganz, ganz tolle Sache, aber das ist definitiv eine Haltungsfrage, ne? Also wir haben, wie gesagt, auch ein Buch, ich will mal wieder ein Beispiel zitieren daraus, eine Lehrkraft verbeamtet, deren Tochter nicht an einem Aufklärungsprojekt teilnehmen durfte in der Grundschule. Ne? Das war halt ein Projekt da ging es um Aufklärung, da ging es um Queerfeindlichkeit, ne, die man dann eben auch bekämpfen wollte. Man wollte was Gutes machen, ne? Und ich glaube, es war in der 6. Klasse und da hat diese verbeamtete Lehrkraft mit ihrem Mann zusammen, also sie hat es im Nachhinein alles auf ihren Mann geschoben, aber dagegen widersprochen, gesagt, sie möchte nicht, dass ihre Tochter an diesen unnormalen Sachen da teilnimmt, ne? Und ich denke mir, wow, du bist Beamtin, also hast du nicht eigentlich da ist recht eine Pflicht, diese demokratische Haltung zu vertreten und das zu begrüßen und zu unterstützen. Ja, das ist natürlich ein überspitztes Beispiel, aber ich denke, leider haben wir einige Kollegen sicherlich und Kolleginnen, die ähnlich veranlagert sind.
Und das ist es halt genau, ne? Also ich meine, schauen wir uns in der AfD, wenn wir da von dem Dennis Hohlloch sprechen, das ist ja auch ein Lehrer. Ja, also und wenn ich überlege, dass meine Tochter oder meine Töchter irgendwann mal so jemanden als Lehrkraft haben, der so weit rechts außen steht, also dann gute Nacht. Also das ist nicht vertretbar.
Ein Problem, was ja auch hinzukommt, ist ja, dass diese Haltungsfrage ja nicht nur bei Lehrkräften ein Problem ist. Also du hast es gerade angesprochen, wir erleben das, glaube ich, in vielen leider gerade auch staatlichen Institutionen, aber ich glaube, das Problem ist auch, das habe ich zumindest auch diskutiert bei einem bunten Tisch, wo es eben um radikalisierte Jugend ging, wo wir eben auch Schulen da hatten, aber eben auch Leute aus Jugendverbänden, die Polizei, den Verfassungsschutz und uns irgendwann auch angefangen haben, an die eigene Nase zu greifen, weil wir merken ja gerade, wie politisch auch bis tief hinein in die Union leider gerade Demokratieprojekte diskreditiert werden, NIOS-Kampagnen am laufenden Band stattfinden, um irgendwie alles, was Demokratie, Queer, Vielfalt irgendwie, also für uns quasi eigentlich selbstverständliche Dinge repräsentiert und unterstützt, als linksgrün versifft und linksextrem geframed wird. Und ich denke mir halt so, da ist Politik gerade ja auch kein gutes Beispiel. So was Vorangehen angeht, was immer so ein bisschen gar nicht die SchülerInnen nur in Schutz nehmen will. Aber ich glaube, das ist einfach Teil des Problems, weil natürlich auch eine Lehrkraft, wenn sie nicht zum Beispiel von dem oder der BildungsministerIn selber den Rücken gedeckt bekommt, ja auch sich vielleicht nicht nach vorne wagt.
Das sieht man ja auch einfach daran, wie viele Brandbriefe in den letzten Jahren geschrieben wurden, nämlich gar nicht wirklich viele, würde ich meinen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie also es gab was ich positiv, ich will das auch gar nicht, wir sind ja auch irgendwo in einem Hoffnungsfreund und das bin ich auch nach wie vor und ich glaube, es hat schon aufgerüttelt, es hat uns auf jeden Fall die Resonanz der Kolleginnen drumherum, aber auch aus ganz Deutschland war riesig und auch ist nach wie vor auch nach der Bucherscheinung und so weiter auch und wie gesagt, wir wurden auch jetzt auch erstmal aus relativ weit entfernten Orten in Deutschland schon angefragt. Also das ist definitiv eine Sache, die Leute bewegt und auch Lehrkräfte bewegt und irgendwo den Nagel also auf den Kopf trifft, wenn man merkt, okay, unsere Demokratie als solche steht ja teilweise schon auf dem Spiel. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht mehr nur, also in Anführungsstrichen, ja, nicht falsch verstehen, wir reden jetzt nicht nur über das Gendern, ja, oder über solche Dinge. Wir reden jetzt teilweise wirklich um ganz demokratische Werte wie Akzeptanz, Toleranz, Und wie gesagt, wenn ich nicht daran denke, dass wir teilweise in unserer Schule damals sogar sexistische Vorfälle hatten, dass das Mädchen, also auch Frauen, als etwas Schlechteres oder etwas weniger Wertes dargestellt wurden, ne? Und das sind nicht, wie man immer so sagt, oder wie es immer so, das waren muslimische Jugendliche, die das, dieses Frauenbild veraltet irgendwie mit sich rumtragen. Nein, es sind deutsche Jugendliche gewesen, die das so von sich gegeben haben. Also wir bewegen uns schon ganz krass in eine ganz böse Richtung gerade.
Diese Haltung der Lehrkräfte, ich meine, die kann man ja auch immer unterschiedlich austragen. Also wir sind damit ja an die Öffentlichkeit gegangen. Das muss natürlich nicht jede Lehrkraft machen. So, ne? Also das ist auch nicht, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, sich im Kollegium irgendwie Unterstützung zu suchen, ja, und da einfach auch Haltung zu zeigen. Ja, und in seinem kleinen Kosmos quasi, wo man dann so tagtäglich lebt und arbeitet, dass man dafür demokratische Werte einfach einsteht.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Und weil wir jetzt viel über das Thema gesprochen haben und so wenig über das Buch, darauf wollen wir natürlich auch nochmal hinkommen. Ihr habt jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht im Heine Verlag. Es lautet Rechtsruck im Klassenzimmer, wie neue rechte Ideologien die Schule durchsetzen und unsere Kinder bedrohen. Und vielleicht so die vordergründigste Frage, wie habt ihr euch dazu entschieden? Warum habt ihr euch dazu entschieden? Wie war der Prozess, ein Buch zu veröffentlichen und was ist auch die Zielsetzung eures Buchs? Ich nehme an, ihr wollt nicht nur beschreiben, was war, sondern ihr habt da auch ein paar andere Zielsetzungen.
Also der Beginn war eigentlich, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, unspektakulär. Also Laura und ich, wir hatten irgendwie, also Mama gewitzelt, irgendwie, man könnte ja mal ein Buch schreiben, ne? Und ich habe mich dann auch manchmal erwischt, wie ich da am Laptop saß und irgendwas geschrieben habe, wo ich dann im Nachhinein dachte, oh Gott, was für ein Käse. Ja, also ich hatte wirklich keine Ahnung, wie man das macht. Ja, irgendwann schrieb uns dann ein Literaturagent an, der uns fragte, ob wir nicht Interesse hätten, ihm einen Kapitelaufriss zukommen zu lassen. Und er würde das dann quasi in den verschiedensten Verlagen bewerben. Das haben wir dann auch gemacht. Es haben eigentlich alle Verlage abgesagt, außer der Heine Verlag hat dann als letztes dann zugesagt und es gemacht. Ansonsten wollte uns niemand haben.
Ja, also ich glaube aber tatsächlich, also auch mit der Begründung, die Begründung war teilweise das Interessante daran, ne? Also es sicherlich waren unsere literarischen Qualitäten am Anfang auch noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich glaube, es war nicht so der häufigste Grund. Der häufigste Grund war wirklich, dass einigen das zu heiß war, das Thema. Also sie haben auch wirklich gesagt, okay, wir wissen nicht so genau, interessantes Thema, wichtig. So was man manchmal auch so von Kollegen hört, ja. So, ja, ist richtig, was ihr macht, ist voll wichtig, aber vielleicht lasst ihr mich da jetzt mal raus, so aus der ganzen Sache. Und das haben wir so ein bisschen auch da verloren. Also fanden wir gut, dass Heine dann eben auch gesagt hat, ja, die machen's. Und ich muss sagen, was am Ende rausgekommen ist, ist auch etwas, wo ich sage, das hat sich auch im Schreibprozess dann ergeben, ne? Also, und vor allem hat es dann immer mehr so diesen Tenor gehabt. Ja, klar, war wichtig zu wissen, was wir eigentlich, also wir beschreiben ja auch ganz konkret, auch die Bedrohungssituation, die wir damals durchlebt haben. Einfach um den Leser mitzunehmen oder die Leserin und zu sagen, ey, das war hier nicht einfach nur, weil wir mal gerade Bock hatten, irgendwie mal was gegen rechts zu machen, sondern weil wir auch einfach gemerkt haben, hier werden Schüler verletzt, ja. Also das ist eine Verletzung konkret, verbal, seelisch, auch physisch teilweise. Und niemand macht was oder wenige machen was. Und hier reagiert eine Schulleiterin nicht. Ja, und und danach auch, als wir es dann, also als wir diesen Brief veröffentlicht haben, da ging es uns auch an den Kragen, ja. Also nicht jetzt eben mit einem kleinen Hasskommentar oder irgendeinem Video, sondern richtig noch darüber hinaus. Und das sollte schon mal irgendwo stehen, sag ich mal. Und danach gab es, also auch, dass das Buch aber auch ausmacht, ist ganz toll, diese Sache, wie wir uns vorstellen, wie Schule sein sollte, was wir, zum Beispiel das Thema Medienbildung, der Umgang mit sozialen Medien und so weiter, findet dort eine große Rolle. Oder auch, was eben auch ein Thema ist, das Thema Männlichkeit. Also wo wir gesagt haben, okay, wir reden hier viel über männliche Täter zum Teil, ne? Also warum ist das so? Was ist unsere, wir haben sicherlich das nicht, wir sind keine Wissenschaftler, wir haben auch keine Soziologen, aber wir sind das, was wir haben, erfahren ja auch vieles. Und das haben wir da auch mit reingeschrieben.
Und Studien geben euch ja auch recht. Also es gibt ja Studien, die belegen, ne, diesen Unterschied, den es gibt zwischen Mädchen und Jungen. Was, also ich habe auch letztens, das fand ich so krass, wir hatten Girls Day hier, in der Fraktion und die die Schülerinnen haben als ihr Hauptthema Feminismus aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob bei einer reinen Jungsgruppe das auch so gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht. Das wäre sowieso auch eine Frage von mir gewesen, ob ihr da den Unterschied erkennt und was es vielleicht auch da bräuchte. Und ich meine nicht im Sinne von, wir machen jetzt alle Programme nur noch für die armen, abgehängten Männer. Das höre ich hier in Ostdeutschland immer gerne mal und in Sachsen. Sondern wie geht man denn jetzt damit um, dass vielleicht Mädchen auch an der Schule progressiver werden, Männer und Jungs nicht so an noch veralteten Weltbildern fester, in diese Manosphere, in die sie dann abtauchen. Was würde dir sagen, kann Schule?
Also ich finde zum Beispiel, das ist auch im Grundschulbereich. Wäre schön, wenn es noch viel mehr männliche Lehrkräfte gäbe. Also wir sind ja wirklich auch, wenn man sich mal die Kolleginnen, die Lehrerzimmer anschaut, auch bei mir an der Schule ist es nicht anders, fast bis auf ein, zwei Ausnahmen ein kompletter Frauenhaufen. Also männliche Vorbilder, die halt eben auch zeigen, dass man durchaus, wie soll ich sagen, also auch so diese typisch weiblichen Adjektive in sich tragen kann, wie Einfühlsamkeit oder auch, weiß ich nicht, also sich auch für Kind mit Kindern gerne beschäftigen kann und so weiter, ohne dass man gleich da ein Weichei wird oder was auch immer. Also diese Jungs haben, also zumindest habe ich den Eindruck, keine Ahnung, Max, vielleicht hast du einen anderen oder aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass die suchen halt irgendwo eine Identifikation und finden halt super viel Angebot in diesen toxischen, oder sag ich mal toxisch mit dem Begriff, aber in dieser Manosphere oder in diesen üblichen alten Weltanschauungen von Männlichkeit.
Also ich glaube auch, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, junge Mädchen in ihrer Haltung zu stärken. Ja, sie da aktiv zu unterstützen, Mädchen und oder Frau sein zu dürfen. Ja, dass sie aktiv für ihre Rechte einstehen dürfen. Dass sie ermutigt werden, ihre Stimme zu erheben. Ja, dass sie auch laut sein dürfen. Das ist oft etwas, was man im Unterricht erlebt, dass meistens die männlichen Schüler laut sind. Die Mädels sind eher die ruhigen. Aber warum? Das muss ja nicht sein. Ja, und ich glaube, für uns als Lehrkräfte ist es auch eine Aufgabe, der männlichen Schülerschaft gegenüber, dass wir sie sensibilisieren für dieses Thema. Ja, dass wir sie aktiv darauf ansprechen, wie wichtig es ist, Gleichberechtigung zu haben. Dass man sich als Mann nicht immer in den Vordergrund spielen muss, dass man nicht immer lauter sein muss als der oder die andere. Ja, dass man einfach auch versucht, seine Mitschülerin, also dass sie genauso Gehör bekommt in der Klasse oder in der Schule. Jungs sind da wahnsinnig, wahnsinnig dominant. Da ist einfach die Aufgabe jeder Lehrkraft, zu schauen, dass man dann wirklich ein gesundes Gleichgewicht hinbekommt und dass man junge Schülerinnen einfach in ihrer Haltung, in ihrem Dasein einfach stärkt, ja, und fördert.
Würdet ihr sagen, es ist auch ein Problem, dass wir nicht nur durch den durch den demografischen Wandel, aber auch einfach durch Strukturen generell junge Menschen berechtigterweise das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, ne? Also Politik ist nicht gerade jung, die meisten Abgeordneten sind es nicht. Diese Repräsentationslücke, die aktuell vorherrscht und das Gefühl, da machen alte Menschen Entscheidungen, die sie selbst nicht miterleben.
Absolut. Also wenn man überhaupt mal drüber nachdenkt, ich glaube, heute habe ich das erst gelesen, soll die Rente ja wieder um 4% irgendwie angehoben werden oder so. Also es wird viel von alten Menschen für alte Menschen gemacht, teilweise in Politik. So ist dieses Bild, was auch Jugendliche haben. Also da macht jemand gar nicht Politik für uns und bedient uns nicht oder unsere Interessen nicht oder wie soll das jetzt hier werden? Und wir haben ja auch wahrscheinlich auch Berufszweige, da übernimmt KI jetzt momentan auch ein Stück weit deren Arbeit und so weiter. Also es ist, Jugendliche empfinden und ihre Perspektive, wie Max das schon eingangs erwähnt hat, als ziemlich bedrohlich im Moment. Also ich meine alleine, also auch ich sag mal, es geht von Jugendlichen los, geht aber auch natürlich um junge Erwachsene, die sich dann überlebt, die werden sich nie ein Eigenheim kaufen können, was bezahlbar ist, ne, und bekommen dann vielleicht von Menschen über Ü60 gesagt, naja, Mensch, das haben wir damals auch hinbekommen. Also ich weiß nicht, ich finde, dieses definitiv ein großer Konflikt, der da herrscht, sag ich mal, ein Generationskonflikt. Und es wäre schön, und das Problem ist auch dort, zum Beispiel greifen rechtsextreme Parteien, aber auch ja eben auch zum Beispiel die AfD ganz klar an, die sagen, da sind die Jungen, also ich weiß, dass in Burg auch an der Schule mal die Politiker eingeladen wurden aus der kommunalen Ebene. Und es war ein junger, charismatischer AfD-Politiker, der dann auch der Instagram-Star wurde an diesem Tag, weil er sich halt auch, der wusste, wie die sprechen, der wusste, wie er sie ansprechen musste, während andere sich, ich weiß gar nicht, CDU, SPD, FDP, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Grüne und Linke vertreten waren, aber auf jeden Fall, ne, man hatte das Gefühl, die Politikerinnen und Politiker dort auf der Seite waren sehr scheu. Wenig sehr distanziert. Und das haben die nicht mehr, also das alleine schon, alleine wenn man diese Momentaufnahme nimmt, die man natürlich nicht repräsentativ sehen kann, aber trotzdem war es ziemlich eindrücklich.
Ich empfinde dieses Land einfach auch als wahnsinnig kinder- und jugendfeindlich. Ja. Wenn wir uns in den kleineren Kommunen umschauen, es gibt keine Sozialarbeiter mehr. Ja, es gibt keine sicheren Orte mehr für junge Menschen. Es gibt keine Orte, wo junge Menschen ausgelassen feiern können, ja, wo sie Unterstützung finden. Schule ist ja schon immer nur noch ein Ort, wo es um Leistung geht. Immer um Leistung, 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 ja. Aber es geht nie um die Bedürfnisse des Einzelnen. Ja, und dann kommt dazu, die Mieten werden immer teurer, die Führerschein. Wie viele, also wenn ich mich mit den Schülern unterhalte, was die teilweise erzählen, was die für ihren Führerschein bezahlen müssen, ja. Die wissen nicht, ob sie jemals einen Führerschein machen können. So. Die wissen nicht, ob sie dann endlich mal mit 20 irgendwann bei ihren Eltern zu Hause ausziehen können, weil sie nicht wissen, wie sie eine Wohnung bezahlen sollen. Ja. Die haben Angst, in die Bundeswehr zu müssen und den Wehrdienst machen zu müssen. Ja. Diese Politik richtet sich gegen junge Menschen einfach. Und das ist ein fatales Zeichen. Und die jungen Menschen, das ist ja genau die Zukunft. Die brauchen wir, damit wir diese Demokratie hier überhaupt am Leben halten können. Und diese Demokratie, die schnappt ja gerade nur noch nach Luft.
Muss ich auch ein bisschen reindenken, so ein jugendliches Gehirn, ne? Also es ist ja auch immer, die sind nicht so, naja, okay, also ich habe viele Jugendliche, die gesagt haben, dann wäre ich eben Bürgergeldempfänger oder früher hieß es auch noch, dann wäre ich eben Hartz-IV-Empfänger. Ach, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ach, ich gehe auch nicht wählen. Ach, das interessiert mich alles gar nicht. Die machen doch eh nichts für mich. Ne? Also das ist so, die denken jetzt nicht so reflektiert wie wir teilweise. Naja, vielleicht könnte ich ja oder dann schließe ich mich vielleicht so einer Jugendorganisation an. Die muss man total niedrigschwellig erreichen irgendwie. Also da muss man sich anbieten. Man muss sich ihnen anbieten. Die kommen nicht von allein und suchen. Die muss man hingehen und sich komplett da vors Gesicht stellen und sagen, komm zu mir. Ja? Und das machen leider im Moment eher die Falschen.
Jetzt haben wir ja das Glück, dass ihr beide trotz dem, was ihr erlebt habt und auch den Reaktionen auf eure Brandbriefe und allem, dem Lehrerinnenberuf treu geblieben seid. So, ihr habt die Schulen gewechselt, ihr seid nicht mehr an der Schule, wo ihr das ursprünglich erlebt habt, ihr seid aber beide nach wie vor Lehrkräfte, was, glaube ich, sehr viele Menschen sehr gut finden. Was war denn das, was euch ja dann auf ein Stück weit die Hoffnung gegeben habt, eben nicht aufzugeben und zu sagen, dann mache ich irgendwas mit Steinen, sondern was treibt euch trotzdem an, Lehrkraft zu sein?
Ich will die Frage noch etwas zuspitzen. Ihr seid ja nicht nur Lehrkräfte geblieben, sondern ihr seid noch Lehrkräfte in Brandenburg. Und ihr seid nicht, wie auf dem Sticker stand, geht nach Berlin, nach Berlin gegangen. Und deswegen, warum? Also, ne, um das nochmal zu verstärken, ihr seid ja ganz bewusst weiter Brandenburger Lehrkräfte.
Ja, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir auch immer wieder junge Menschen erleben, die Haltung zeigen, junge Menschen erleben, die jetzt total weltoffen sind, die also eigentlich ganz entspannte Menschen sind, wo es total okay ist, wenn jemand ein Kopftuch trägt, ja, wo es okay ist, wenn ein Junge einen anderen Jungen liebt, ja. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich denke, okay, das sind junge Menschen, die, für die ist das total okay, einfach, dass Menschen so sind, wie sie sind, ja. Sie müssen nicht andere Menschen deswegen diskriminieren oder so. Und das ist für mich so ein Stück weit auch das gewesen, wo ich sage, okay, da mache ich den Job einfach auch gerne weiter. Und an alle anderen, die das nicht so sehen, für die mache ich diesen Job auch total gerne weiter. Nicht, um denen eins irgendwie reinzudrücken, dass ich noch Lehrer geblieben bin, sondern einfach, um denen auch ein Beziehungsangebot geben zu können. Ja, weil auch das sind ja junge Menschen, die man nicht vergessen darf, ja, die man ja auch irgendwie eine Schulter geben muss und sagen muss, hey, komm, ich führe dich hier durch die Schulzeit, ich bin ein verlässlicher Partner. So, wir können über alles reden, wenn du möchtest, so, ich bin an deiner Seite. Warum ich in Brandenburg geblieben bin, also ich bin da nochmal 200 Kilometer weggezogen mit meiner Familie, aber nach wie vor in Brandenburg, weil es einfach meine Heimat ist. So, und ich lasse mir meine Heimat nicht von irgendwelchen Neonazis oder AfDlern wegnehmen.
Grüßt das, ja. Das war eine sehr schöne Antwort. Ich bin so ein furchtbar emotionaler Mensch. Als ihr beide gerade angefangen habt zu reden, musste ich kurz mal vielleicht ein, zwei Tränchen verdrücken.
Jetzt noch, also ich bin quasi, also genau. Ich bin nicht nur quasi, ich bin Lehrerin geblieben und jetzt auch Schulleiterin. Tatsächlich, ich habe mich nach der Burggeschichte und dann war ich noch ein Jahr in einer anderen Schule und dann habe ich gesagt, ey, komm, ich mach das jetzt immer. Nicht nur meckern, sondern auch ranklotzen und habe mich dann auf eine Schulleitungsstelle beworben und bin dann auch noch genommen worden, zu meiner eigenen Überraschung. Und habe eigentlich, also ich mache den Job einfach, weil irgendwie das Arbeiten mit Kindern ist einerseits teilweise super undankbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und teilweise kann es aber auch das Dankbarste der Welt sein. Und für mich überwiegen ganz klar die positiven Sachen. Also ich finde, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, also die Resonanz von Schülern, die kriegst du nicht erst nach 3 Monaten oder sowas irgendwie auf schriftlich mitgeteilt, sondern die kriegst du immer mitten ins Gesicht. Und das kann so, sag ich mal, auch füllend sein, wenn man immer dann sofort merkt, ey, das hat jetzt was gebracht oder das hat jetzt auch gar nichts gebracht. Also ich finde, man lernt sich selbst total gut kennen als Lehrkraft. Also ich glaube, einen besseren Weg kannst du nirgends irgendwo, um sich selber kennenzulernen, wird Lehrer. Also wirklich, ja, das ist definitiv auch so ein Grund, weil ich merke, ich wollte früher Lehrerin werden, als ich studiert habe, eigentlich nur wegen des, aufgrund des Geldes, weil ich gehört habe, es gibt da eine Menge Kohle für. Und dachte dann auch noch, so im Masterstudiengang, ach je, wäre ich doch lieber doch zur Polizei gegangen, weil wird das überhaupt was? Ich stand auch gerade nochmal 4 Stunden während meines gesamten Studiums irgendwie vor der Klasse und habe mich total unsicher gefühlt. Und dann erst im Ref tatsächlich gemerkt, es hätte auch total in die Hose gehen können. Ne? Es hätte auch einfach sagen können, oh Gott, das war es jetzt wirklich nicht und du hast umsonst studiert. Aber war es nicht. Und ich habe das seitdem keinen einzigen Tag bereut.
Und ich wollte eigentlich immer gerne Busfahrer werden. Und irgendwann, je nachdem, wie teuer die Führerscheine wären, aber irgendwann werde ich mit diesem Traum nach erfüllen und dann werde ich Busfahrer.
Du kannst ja auch eine Klassenfahrt machen, wo du fährst.
Ja, genau, zum Beispiel, ja.
Ich wollte, also ich wusste mit 15, 16, ich will nichts anderes als Lehrer werden. Und vorher, glaube ich, Feuerwehrmann.
Sehr schön.
Aber ich wusste einfach mit 15, ich will nur Lehrer werden. Und das lag das jetzt nicht unbedingt an beste Lehrkräfte in meiner Umgebung. Vielleicht war das der Grund.
Ich wollte Tierärztin werden und dann mit 11, 12 vollkommen random Auslandskorrespondentin. Also ich wollte nicht einfach nur Journalistin werden, also, ich wollte auch Auslandskorrespondentin werden. Cool. Vielleicht jemand in der Tagesschau gesehen
hat. Sehr cool. Wir haben hier in unserem Podcast so eine kleine Tradition und zwar als kleine Vorbereitung für euch dürfen die Gäste, die wir haben, den nachfolgenden Gästen, von denen sie noch gar nicht wissen, wer das wissen wir oft selber noch nicht, eine Frage stellen. Gerne im Bereich Hoffnung, muss aber auch nicht sein, kann auch eine andere Frage sein. Auf jeden Fall in der vorangegangenen Folge war Luna Möbius bei uns, Sachsen-Anhalt Rage Girl. Und die hat eine Frage für euch, wusste auch noch nicht, dass ihr kommt. Und ich guck mal, ob ich das jetzt hier abspielen kann. Einen Moment.
Sehr gut. Dann ist jetzt die Aufgabe, dass du noch eine Frage für die nächste Gästin stellst, ohne zu wissen, wer es ist.
Okay, da brauche ich kurz eine Sekunde. wirklich ein sehr spät diagnostiziertes ADHS-Kind. Und wenn ich mir so angucke, wie viele Hobbys ich in 8 Monaten hatte, in meiner Schulzeit gefühlt, dann wundert es mich nicht. Das heißt, ich habe wirklich so jeden Scheiß auch mal ausprobiert oder mal ausprobieren wollen. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war Schach zu spielen. Und als wir im Sportunterricht in der 5. Klasse gefragt wurden, was machst du für Sport, habe ich gesagt, Schach, weil es ja ein Denksport. Und sich dann wundern, warum man gemobbt wurde. Naja, deswegen die Frage, was ist so rückblickend für so Kindheit, Jugend, Schulzeit so eine Sache, wo man so zurückblickt und denkt, das war wirklich sehr offensichtlich einfach. Das war ja also jetzt im Nachhinein, checke nicht, wie wir es alle nicht gerafft haben damals.
So, Lona fragt euch, was sagt ihr? Was war offensichtlich bei euch im Hinblick auf Kindheit und Jugend?
Ich hatte eine Situation als Jugendlicher. Ich war 13 Jahre alt. Ich glaube, ich war 13 Jahre alt, 7. Klasse. Hatte ich die erste Konfrontation mit Neonazis gehabt, die sehr, sehr übel für mich endete. Und da kam aber jemand aus einem Oberstufenzentrum, der schon älter war, und der ist dazwischen gegangen und meinte, ey, lasst meinen Bruder in Ruhe. Und der hat mich zum Bus gebracht und ist dann weggegangen. Ich habe diesen Typen auch nie wieder gesehen. Aber das war für mich das erste Mal, also ich habe das dann auch erst später quasi realisiert, weil mich das total beeinflusst hat und auch irgendwie mitgenommen hat, diese Entscheidung für ihn so dazwischen zu gehen. Und ich glaube, so mit Anfang 20 wurde mir dann erstmal so richtig bewusst, das war Solidarität. So. Und das ist das, was ich auch weitergeben möchte.
Ich hab Gänsehaut.
Okay, ich habe die Frage etwas anders verstanden. Also, was war offensichtlich? Ich glaube, ich war 13, 14 und habe sehr viel Gedichte geschrieben zu der Zeit tatsächlich. Und habe ein Gedicht geschrieben und das habe ich damals im Internet irgendwo gesehen, das kann man irgendwo veröffentlichen lassen, in der Frankfurter Nationalbibliothek. Im Nachhinein war das wahrscheinlich einfach nur so eine Geldmacherei. Die haben das Gedicht mit ungefähr 500 anderen Gedichten, wenn das überhaupt reicht, sagen wir mal 600 anderen Gedichten, in ein Buch gepackt und meine Eltern, meine Oma, alle haben das Buch gekauft für, glaube ich, 25 Euro oder sowas, richtig teuer. Nur weil der auf Seite 320 in meinem Gedicht irgendwo war. Was auch nicht mal wunderlich, sondern nicht gut war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es wurde halt gedruckt, ne? Und die waren alle super stolz. Ja, wow, wir haben jetzt hier ein Buch. Und irgendwo ist das Gedicht meiner Enkelin oder so. Aber hey, ne? Und das steht auch, glaube ich, noch in meinem Opa im Regal. Ich will nicht wissen, was für Geld da die da gemacht haben. Echt super klasse Masche eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber so war schon offensichtlich, dass ich vielleicht irgendwann mal tatsächlich ein eigenes Buch irgendwo stehen lassen habe, wo ich tatsächlich schon vorne auf der Seite drauf bin, ne?
Sehr cool.
Das ist übrigens auch nochmal die Einladung, dieses Buch von Max und Laura zu lesen. Wir werden es euch in den Shownotes auch verlinken. Deswegen bestellt euch das und lest es und sagt es weiter und verschenkt es weiter. Und eure Frage an den nächsten Gast, die nächste Gäste.
Ich habe eine. Die habe ich heute bei Instagram gesehen, fand ich richtig gut. Also, wenn man hat jetzt, also wir können, Max, du kannst so sagen, du findest das total doof, ja? Wenn du an einem Raum voller Menschen stehst und jemand, der dich kennt, soll dich rufen, von ganz weit hinten, aber nicht deinen Namen sagen, was würde er zu dir, also wie würde er dich nennen, damit du dich umdrehst?
Top. Nehmen wir.
Ich liebe die Frage.
Ich bin sehr auf die Antwort des unbekannten Gastes gespannt.
Ja.
Ich muss selber drüber nachdenken.
Ich bin kurz davor, die nächste Person auszuwählen.
Ja.
Wo ich das am spannendsten.
Würde man Friedrich Merz zurufen, frage ich mich gerade.
Dann vielleicht als allerletzte Frage zum Abschluss. Ich glaube, so ein bisschen hört man durchaus bei euch raus, dass ihr hoffnungsvolle Menschen seid. Sonst würdet ihr auch nicht das machen, was ihr macht. Und das ist ja unglaublich wichtig. Aber trotzdem stellt sich ja bei diesem ernsten und auch düsteren Thema die Frage an euch, habt ihr noch Hoffnung?
Für mich spreche, ja, ich habe Hoffnung, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich manchmal Momente habe, wo ich schwach bin und sage, wie soll das hier eigentlich noch weitergehen? Ja, und wenn ich dann jeden Tag so in die Schule fahre, wenn ich meine Kinder in die Kita bringe oder von der Kita abhole, sie abends ins Bett bringe, dann weiß man halt immer, okay, doch, ich brauche diese Hoffnung. weil diese Hoffnung irgendwie, das sind meine zwei Kinder, das sind die ganzen Schüler, die man betreut, ja, das ist die Gesellschaft, so für die es sich einfach lohnt zu kämpfen, und das gibt einen unglaublich viel Kraft und Mut, und ja, ich glaube, dass dann auch wenn man manchmal schwache Momente hat, die man, glaube ich, auch haben sollte, und ja.
Ich würde sagen, also ich habe auch Hoffnung, weil ich finde, in dieser Zeit ist es unglaublich schwer geworden, Realist zu bleiben. Also entweder, also man kann sich mittlerweile nur für die dunkle Seite oder für die gute Seite entscheiden. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, Optimist zu werden oder zu bleiben. Und das werde ich auch weiterhin sein, und weil die dunkle Seite eben keine Option ist. Und ich eben auch wie Max Kinder, zwei Töchter habe, die mir unglaublich viel Kraft geben und die mir auch jeden Tag zeigen, was für harte Mädels das eigentlich schon geworden sind. Und ja, die machen mir definitiv Hoffnung und die zeigen mir auch, dass es was wichtig ist, dran zu bleiben.
Vielen Dank. Und ich glaube, wir können sagen, was Menschen wie Laura und Max, ihr beide, macht uns wiederum Hoffnung, weil ihr seid mindestens zwei Gründe, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben, um eben genau diese Hoffnung und genau diese wichtigen Geschichten auch in die Welt tragen zu können. Insofern, ja. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gut.
Wir haben zu danken. Vielen Dank.
Ja, und Marcel, wir machen weiter. Dann auch wieder mit Robin, hoffentlich bald.
Ja, genau. Da schauen wir mal, was wird.
Es wird.
In diesem Sinne, wir sagen tschüss.
Ciao.
Tschüss.